Weiterdenken, weitergehen. Der Podcast der Salvatorianer. Herzlich willkommen zur Folge 4 von Weiterdenken, weitergehen, dem Podcast der Salvatorianer. Mein Name ist Robert Sonnleitner und mein heutiger Gesprächspartner ist der Salvatorianer Pater Erhard Rauch, ehemaliger Generalsekretär der Superiorenkonferenz der Männlichen Orden Österreichs und jetziger Pfarrer von St. Michael in Wien. Anlass für unser Gespräch ist das 100-Jahr-Jubiläum der österreichischen Provinz der Salvatorianer, das von 16. bis 18. Juni 2023 in St. Michael gefeiert wird. Dazu wird am Symposium am 17. Juni ein Buch mit dem Titel Erweckte Begeisterung präsentiert, das sich mit der Vergangenheit und mit der Zukunft der Ordensgemeinschaft beschäftigt. Pater Erhard Rauch ist einer der Autoren. Pater Erhard, die Salvatorianer feiern 2023 100 Jahre österreichische Provinz. Dazu gibt es vom 16. bis 18. Juni in St. Michael ein großes Jubiläumsfest. Was bedeutet für dich persönlich dieses Jubiläum?
Naja, 100 Jahre ist, glaube ich, für jede Organisation ein sehr kritisches Alter. Da entscheidet sich's. Geht's weiter oder lässt man etwas nach? Da lebt die Gründergeneration nicht mehr. Da muss jetzt irgendwas anderes passieren. Und ich habe einmal so gegen Ende meines Studiums gelernt von einer Organisation, ich glaube von einem finnischen Soziologen, Theologen, Saarinen, der vergleicht das Alter einer Organisation mit dem Lebensalter. Und er sagt, eine Organisation beginnt mit einer Vision. Die Vision, Pater Jordan, ein begnadeter Gründer, selig gesprochen, hat eine Vision, wie kirchliches Leben in Zukunft ausschauen kann. Für diese Vision sucht er sich Mitstreiter. Er gründet Gemeinschaften, kleine und dann auch die ganz große Ordensgemeinschaft. Diese Gemeinschaften merken, hoppala, wir müssen da ein bisschen, wir können nicht einfach ins Blaue leben, wir brauchen so etwas wie eine Art Organisation, ein Programm. Und dieses Programm, die Ordensregel und die Programme, die sich die Gemeinschaften geben, gehen weiter und führen dann zu einer gewissen Administration. Das heißt, es kommen Einheiten, es werden Provinzen gegründet, wie eben damals auch die österreichische Provinz. Und das ist irgendwo so der Höhepunkt, meistens dann einmal einer Gesellschaft. Und dann passiert so eine Art Rückwärtsbewegung. Das Erste, das wegfällt, ist die Vision. Wir haben gute Gemeinschaften, wir haben ein Programm, wir haben eine gute Administration. Es läuft und man braucht nicht mehr nach vorne schauen, weil es ja ganz gut ist. Das Nächste, das wegfällt, ist die Gemeinschaft. Das heißt, wir genügen uns irgendwo selber. Wir legen mehr unser Gewicht auf das Programm. Wir haben Programme, wir machen die auch. Okay. Und dann kann es passieren, dass auch das Programm wegfällt und man hat nur mehr Administration. Wenn ich so ein bisschen unsere Geschichte anschaue, hoffe ich, dass wir noch nicht ganz da sind. Obwohl wir sagen müssen, Gemeinschaften gibt es ganz wenige und nicht immer sind wir bereit, in Gemeinschaften zu leben. Programme, ja, es läuft. Wir haben unsere Pfarren, wir haben unsere Aufgabengebiete, da gibt es auch nicht mehr viel zu tun. Administration haben wir noch. Wir sind eigentlich nicht mehr so viele, aber wir haben eine Pro-Provinz, das heißt eine komplette Administration. Und jetzt kann es natürlich passieren, und Paul Zulehner, der Theologe, hat einmal gesagt, es kann sein, dass es einmal eine funktionierende Bischofskonferenz in Österreich gibt, aber keine Gläubigen mehr. So, das kann jetzt heißen, das Ganze läuft jetzt im Sand, stirbt. Oder es gibt durchstarten, theologisch gesehen, so eine Art Auferstehung. Das heißt, man findet eine neue Vision. Man hat wieder etwas, wo man sagt, das ist eigentlich unsere Aufgabe, die wir in unserer heutigen Zeit etwas anders sehen müssen als zur Gründerzeit. Wo ist die neue Vision? Wenn das gelingt, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder zu Gemeinschaften kommen, die sich ein neues Programm entwickeln und die vielleicht eine komplett neue Organisation und Administration brauchen. Und ich denke, dass das so ein Kreislauf ist. Natürlich kann auch eine Gemeinschaft einmal sterben, wie jeder Mensch auch. Aber so als Christen sind wir doch eher hin auf Auferstehung hin trainiert und auch hoffend. Und das hoffe ich auch für unsere Ordensprovinz.
In einem Artikel habe ich gelesen, dass das durchschnittliche Bestehen eines Unternehmens ca. 50 Jahre dauert. Jetzt gibt es 100 Jahre, zumindest 100 Jahre Salvatorianer in Österreich. Ja. Das heißt, so falsch können die Salvatorianer nicht agieren. Wie siehst du die Zukunft der Ordensgemeinschaft in Österreich?
Ja, ich denke, dass wir wahrscheinlich in naher Zukunft uns eine neue Organisation denken müssen. Diese ursprüngliche Einteilung von Provinzen, die also einen großen, viele Niederlassungen haben, ich glaube, das ist für uns zurzeit nicht denkbar. Aber wir können Schwerpunkte setzen. Und wir haben jetzt einen Versuch schon in der internationalen Gemeinschaft, wo so ein neues Vikariat gegründet worden ist, das Schwerpunkte setzt. Die Heimat des Gründers, Gurtweil. Missionssache, DAFAS in der Schweiz vielleicht. Und in Österreich haben wir sehr großen Fokus gelegt in letzter Zeit auf, wer sind wir? Also wir versuchen, den Gründer zu erforschen, seine Visionen, sein Programm zu entdecken und vor allem umzusetzen in unsere Zeit. Ich kann ja nichts kopieren, ich muss es transferieren. Das heißt, das, was der Gründer wollte zu seiner Zeit, was ist der Wesenskern? Und ich denke, dass wir da in unserer historischen Forschung, besonders natürlich auch mit Pater Peter, der da ja sein Leben lang sich mit diesem Gründer beschäftigt hat, und das auch ein bisschen jetzt, sage ich einmal, Mitstreiter bekommt. Das heißt, durchaus nicht aus der Ordensgemeinschaft, aus der innersten, aber Mitarbeiter, die sehr stark mit unserem Orden verbunden sind und die versuchen da in derselben Ernsthaftigkeit, das herauszuarbeiten. Und wenn es uns gelingt, hier einige Punkte, was will der Gründer, wenn er sagt, Laien haben die Zukunft? Was will der Gründer damit? Was heißt das in unserer Zeit? Was heißt das, dass wir in unserem Manifest haben, wir wollen die Laien zur Mitverantwortung in Kirche und Gesellschaft befähigen? Wie schauen dann unsere Programme aus? Sind das dann Pfarren? Natürlich, Pfarre wird es immer in irgendeiner Form geben. Aber braucht es da nicht noch andere Dinge? Nicht zuletzt haben wir am Anfang geheißen apostolische Lehrgesellschaft. Das heißt, ob das nicht ein bisschen im Hinterkopf ist, dass wir da neue Formen entdecken, wo wir diese Gedanken weiterbringen, durchaus aus über die Medien. Weil ich denke, die sozialen Medien haben schon den Vorteil, dass sie eine größere Reichweite haben. Der Nachteil ist, dass wir eigentlich keine Gemeinschaften damit bilden oder nur virtuelle Gemeinschaften. Das kann es aber, denke ich, nicht sein. Also ich denke, wenn wir jetzt so eine neue Vision entwickeln, dann müssen wir auch versuchen, wie schaut die Gemeinschaft, die neue, in Zukunft aus? Wie können wir da Kommunikation pflegen? Geht das nur digital oder muss es da nicht doch irgendwelche haptischen Punkte geben, wo wir einander auch sehen, wo wir einander auch spüren, riechen, alles Mögliche? Denn das können die sozialen Medien noch nicht. Ich denke, das wird eine Herausforderung sein für die nächste Zeit. Und das müsste uns gelingen, wenn wir nicht, was auch wir dürfen, sage ich jetzt friedlich, entschlafen wollen. Nicht? Aber vielleicht gibt es doch noch so ein Durchstarten.
Einer der Punkte ist auch, wer wir sind. So, meine Frage, wer ist Pater Erhard Rauch? Wie bist du zu den Salvatorianern gekommen? Wie bist du Salvatorianer geworden?
Naja, ich stamme aus Misselbach. Misselbach ist eine Salvatorianerpfarre. Und natürlich habe ich dort Salvatorianer kennengelernt. Sehr prägende Leute. Nicht alle sind dann Salvatorianer geblieben. Aber das geht es gar nicht so, sondern ich denke, da ist etwas gewachsen, wo man sich gedacht hat, naja, warum nicht? Und dieses Warum nicht hat sich dann ein bisschen entwickelt in ein, naja, vielleicht schon. Ich bin dann in das Internat der Salvatorianer gekommen, nach Graz. Das wurde damals mit den Anfang der 60er Jahre neu eröffnet. Ich war in Landerteier an der Schule. Das war eben eine Fahrschule. Das heißt, in dem Sinn, dass ich Fahrschüler war, täglich in der Früh um 6 Uhr nach Landerteier fahren von Misselbach. Misselbach hatte noch kein Gymnasium. Und da war es eigentlich angenehmer, dort zu sein, auch in einer Gruppe mit einigen anderen Misselbachern auch. Also von daher war das eigentlich eine ganz gute Schule. Nun, so ein Internat ist praktisch, aber dann so mit 16, 17 wird es ein bisschen happig in einem Internat, obwohl ich denke, dass wir ein sehr offenes, gutes Internat waren. Pater Albert Gabriel, der jetzt vor kurzem erst gestorben ist, hat das schon sehr, sage ich jetzt, charismatisch geleitet. Einer meiner Mitschüler damals, heute auch schon in Pension, hat gesagt, er war pädagogisch unmöglich, aber er hat alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser Motto. Wir sind vielleicht nicht die totalen Fachleute, aber irgendwo gibt es ein salvatorianisches Gespür, dass man nicht unbedingt alles falsch macht. Also von daher war das eigentlich eine sehr schöne Sache, nur das Internat war mit 17 nichts mehr für mich und ich bin dann privat gegangen. Das war für mich rückblickend gesagt eine sehr gute Sache. Ich musste mich selbst erhalten, ich hatte ein bestimmtes Geld zur Verfügung von meinen Eltern, habe dann die Matura gemacht und habe dann begonnen, Mathematik und Theologie zu studieren in Graz. Ich habe dann Bischof Weber kennengelernt, der noch nicht Bischof war, sondern Pfarrer in St. André. Dort habe ich nämlich gewohnt, in seiner Pfarre. Und der hat mich einfach einmal angesprochen. Ich dachte, ich sehe dich öfter, wer bist du, kannst du mir was erzählen? Und ich habe ihm gesagt, ich war bei den Salvatorianern, aber das ist, glaube ich, nicht das, was ich jetzt will, und jetzt habe ich privat gewohnt. Und er hat mir sofort die Ministranten übergeben, ohne lang jetzt nachzudenken. Ich suche einen Ministrantenführer, kannst du das machen? Und so war ich dann so ein bisschen Weberknecht in seiner Pfarre. Er ist dann Bischof geworden. Das war auch eine nette Erfahrung. Wir waren beim Mittagessen eingeladen. Es waren 4 Theologen, die in seiner Pfarre gewohnt haben. 2, glaube ich, sogar in seinem Pfarrhaus. Und beim Mittagessen hat er gesagt, ach, hören wir uns das Mittagsjournal an. Das hat er nie getan. Gut, okay, hören wir es an. Und dort kommt der neue Bischof von Grazecker, ist Johann Weber. Wir sind alle so gestanden. Er hat gesagt, ja, was ist? Ich bin es trotzdem noch immer. Und das war also so diese Entdeckung. Ich denke, er war dann ein sehr, sage ich jetzt, umsichtiger Leiter auch, der uns allen 4 Theologen da ein bisschen so ein Mentor war. Und der war dann auch der gesagt hat, du, falls du ans Priestertum denkst, ich glaube, du gehörst zu den Salvatorianern zurück. Und von daher habe ich dann Mathematik aufgehört, habe dann Theologie weitergemacht und bin dann wieder bei den Salvatorianern eingetreten. Und das war dann halt das Ja, das ich dann gesagt habe. Ein bisschen hin und her gewackelt, aber letztlich war das das Ja.
Du hast auch Mathematik studiert, das erklärt, warum du Provinzökonom bist.
Ja, ein Mann der Zahlen. Sowas habe ich einmal gelernt, ja.
Anlass für dieses Gespräch ist auch ein Buch, das zum Jubiläum am 17. Juni in St. Michael präsentiert wird und nicht nur einen geschichtlichen Abriss über die 100 Jahre bietet, sondern auch über einen Ausblick in die Zukunft. Du bist einer der Autoren und schreibst über die Jahrtausendwende. Was ist in der Jahrtausendwende passiert mit den Salvatorianern?
Naja, die Jahrtausendwende ich glaube, es hat schon ein bisschen früher begonnen, so in den 80er Jahren, wo ein bisschen begonnen hat, das Konzil zu greifen. Das geht immer meistens so mit 20 Jahre Verspätung, beginnt so etwas zu greifen. Und wo dann in irgendeiner Form plötzlich doch neue Ideen, auch neue Möglichkeiten aufgetaucht sind, Glauben zu verkünden. Es geht nicht mehr so sehr Pfarre, Pfarre, Pfarre und möglichst, wie Josef II. Gesagt hat, niemand darf länger als eine Stunde zur Kirche brauchen am Sonntag. Es begann da auch ein bisschen Zweifel sich einzustellen. Wie geht es denn weiter? Ist das das? Wird das in alle Ewigkeit so sein? Und da war ein Aufbruch. Ich würde fast sagen, es ist so eine Art Marktplatz aufgebrochen. Es gab vieles. Es gab nichts, was nicht gab. Die verrücktesten Dinge haben junge Kapläne in der Steiermark zum Beispiel gemacht. Auch wir haben mit Jugendgottesdiensten sehr viel experimentiert. Das hat sich alles ein bisschen dann eingeschliffen und hat zu einer guten Form gefunden. Aber ich denke, dass es wichtig war, solche Dinge zu tun. Dass wir in einer Nacht- und Nebelaktion eine Kirche einfach den Volksaltar umgedreht haben. Das heißt, zum Volksaltar gemacht haben. In der Früh war plötzlich die Kirche anders. Das war auch eine Aktion, die man 10 Jahre vorher sich nie vorstellen hätte können. Aber das waren so Begegnungen, auch mit Künstlern, mit Jungen. Graz war ja immer eine Stadt, auch der Kunst, der Avantgarde. Ich weiß nicht, ob man Werbung machen darf, aber dann, heute würde man sagen, Medienberater von Humanik haben wir damals kennengelernt. Mit der haben wir ganz verrückte Sachen gemacht. Wir haben in Graz einen kleinen Durchgang einfach zugemauert, um zu zeigen, so ist es in Berlin gegangen, wie sie plötzlich aufgewacht sind. Das waren einfach Dinge, die Leute auch aufgerüttelt haben. Wir haben Jugendstunden und Jugendlager gemacht und haben dort verkündet, wir müssen euch leider mitteilen, dass der Bischof die katholische Jugend gecancelt hat. Euch gibt es nicht mehr ab heute. Was da passiert ist, wie die Eltern plötzlich aufgestanden sind, das kann doch nicht wahr sein. Die haben dann gesagt, nein, es ist nicht wahr, aber es freut uns, dass ihr so reagiert habt. Das waren Dinge, die man heute vielleicht nicht mehr so in dieser strengen Form macht, aber es war eine wichtige Sache. Es war so ein Marktplatz und es hat sich schon herauskristallisiert, was bleibt und was ist einfach pubertär übergangsmäßig.
Kirche mit Ecken und Kanten, hätte ich gesagt. Ja, das ist aber dir eigentlich bis heute geblieben. Also ich kann mich erinnern, wir haben ja zum Beispiel mit der Angewandten ja eine Ausstellung gemacht, wo wir Leuchtkörper in St. Michael aufgestellt haben. Oder das Fastentuch kann ich mich auch erinnern, wo es ein Schrei der Entsetzen fast war, weil da eine nackte Frau abgebildet war. Also das ist dir geblieben, dieses Kirche mit Ecken und Kanten.
Naja, es geht vielleicht ums Aufrütteln. Ne? Und aufrütteln kann man eigentlich nur mit starkem Kaffee, sage ich jetzt einmal. Das geht nicht, dass man einfach sagt, ja. Wir haben das immer schon probiert. Wir haben einmal gesagt, wir wollen am Grazer Hauptplatz von einem Metzger ein Schwein schlachten lassen. Um dann auf die Menschensituation hinzuweisen. Das wurde uns verboten von der Behörde. Wir durften aber einen gefesselten Menschen hinter einem VW-Käfer mitziehen. Das hätten wir dürfen. Das war doch auch interessant. Auch das war von diesem humanen Menschen, Haberl, glaube ich, hat er geheißen, wenn ich jetzt mich erinnere, der uns da solche Ideen gebracht hat. Und wir haben darüber dann einfach Diskussionen angefangen. Und es waren sehr tiefe und gute Diskussionen. Das war neu. Nicht? Das war neu im Raum der Kirche, dass das möglich war. Heute kann man es leichter machen, weil es möglicher ist. Weil die Kirche insgesamt, denke ich, so viel man über sie schimpft, offener geworden ist.
Du schreibst auch über zwei Salvatorianer Patres, nämlich Pater Rupert Aschenbrenner und Pater Albrecht Tschech. Warum hast du dich entschieden, über diese beiden Mitbrüder zu schreiben?
Ja, ich denke, das sind einmal zwei Personen, die ich in Graz erlebt habe. Als Superioren, als Erzieher. Also von daher war das für mich, waren das schon Persönlichkeiten, die ich auch kritisch angeschaut habe. Beide in ihrer Form, nicht Albrecht Tschech, ein Mathematiker durch und durch, der hat auch Technik begonnen zu studieren, hat dann auf Theologie umgesattelt und ein Analytiker und ein akribischer Denker, also der hat mich immer fasziniert, auch ein bisschen Seelenverwandtschaft mit meiner Mathematik natürlich. Und der hat sehr, sehr genau gesehen, was läuft denn bei uns? Wie können wir uns denn zum Beispiel Graz überhaupt leisten als Internat? Und da sind dann eben Programme entstanden und ebenso Rupert Aschenbrenner. Auch einer, der irgendwo ein bisschen ein Quereinsteiger war, der war noch in Lochau im Internat, der Salvatorianer, und hat dort privat gewohnt, ist aber dann doch eingetreten, also auch ein bisschen ein Quereinsteiger. Und der hat auch sehr viel, sage ich jetzt, organisatorisch und auch spirituelle Punkte gesetzt. Ich denke, er war es, der diese jährlichen Treffen gesagt hat. Es gibt eine jährliche Fortbildung für unsere Provinz und da sollen alle mitmachen. Und ich denke, dass das eine wichtige Sache war. Das war für uns, dass wir auf den gemeinsamen spirituellen, auch, sage ich jetzt, personellen Level waren, alle gemeinsam. Wir haben voneinander gewusst. Das waren schon Persönlichkeiten, die mich schon ein wenig geprägt haben und die eigentlich uns auf eine, sage ich jetzt, gesunde Basis gestellt haben. Jetzt rein finanziell auch, dass wir da einen Grundstock uns schaffen konnten, der uns leben lässt, sage ich, ohne dass wir jetzt angewiesen sind. Wir müssen unbedingt Geld verdienen und alles Mögliche machen, dass wir nicht verhungern, sondern das hat funktioniert. Und von daher, denke ich, haben sie Zukunft eröffnet. Das war eigentlich auch immer so, meine ich, was ich will, ist Zukunft eröffnen. Religion kann, Glaube kann nicht etwas sein, das mich einengt. Dann habe ich es nicht kapiert. Dann ist nicht der Glaube falsch, sondern mein Zugang zum Glauben ist falsch. Und das war mir immer wichtig.
Dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Du warst Generalsekretär der Superiorenkonferenz und, glaube ich, sitzt noch immer in dem einen oder anderen Gremien.
Nein, ich habe heuer das letzte abgegeben.
Dann herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Pfarrer von St. Michael und Provinzökonom, hätte ich fast vergessen. So, wie schaut dein weiterer Weg aus? Überlegst du, in Pension zu gehen? Geht man als Ordensmann überhaupt in Pension?
Ich glaube nicht, dass man in Pension geht, aber man gibt Leitung ab. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Jetzt bin ich also im 74. Es wird Zeit, Leitung abzugeben. Das heißt, ich werde selbstverständlich zur Verfügung stehen, aber ich will nicht mehr jetzt für andere an die Zukunft denken. Das müssen die selber machen. Meine Zukunft wird noch vielleicht ein paar Jahre sein, aber da kann ich nicht mir meine Zukunft gestalten. Das müssen die Nachkommen machen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch rechtzeitig zu gehen, bevor man gesagt bekommt, wäre er doch früher gegangen. Also von daher ist das mir schon ein Anliegen. Es gibt eine Altersgrenze, die auch physisch eine Grenze ist, psychisch wahrscheinlich auch, das merkt man vielleicht nicht so sehr, aber ich denke, ich werde wahrscheinlich nicht in Pension gehen, aber ich werde Leitungsämter abgeben.
Lieber Pater Herr, dann danke für das Gespräch. Ja, ich wünsche alles Gute für die nächsten 100 Jahre.
Das Buch erweckte Begeisterung, wird von Martin Kolosch, Robert Passini und Pater Peter von Meil herausgegeben. Es erscheint im Wagner Verlag im Juni 2023 und ist in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich.